Ja, ihr Lieben, morgen beginnt eine Woche, in der wir uns als Gemeinde wieder innerlich und auch äußerlich in besonderer Weise mit dem Volk Israel, mit dem Thema Israel beschäftigen wollen. Wir haben ja jüdische Gäste eingeladen anlässlich der Verlegung der Stolpersteine in Wiener Neustadt und einem Festakt, der am Donnerstag stattfinden wird im Stadttheater. Und wir haben diese Gelegenheit benutzt als Gemeinde, auch diese Gäste für einige Tage einzuladen. Wir werden ja dann auch am Dienstagnachmittag eine Festveranstaltung hier im Gemeindezentrum haben und manches mehr. Und ich möchte einfach diese Situation zum Anlass nehmen, um zu diesem Thema Israel etwas zu sagen. Das ist ja schon viel in unserer Gemeinde gesagt worden, weil wir da ja auch eine ganz besondere Berufung haben. Aber es ist immer wieder wichtig, ganz neu über diese Dinge nachzudenken und zu überprüfen. Stehen wir da auf einem richtigen Fundament? Was ist eigentlich gemeint, wenn es um dieses Thema Israel geht? Und ich möchte heute in einer sehr übersichtlichen Art und Weise, einen Versuch übersichtlichen Art und Weise, wieder einmal davon reden, nämlich zu der Frage, warum ist Israel so wichtig für die Gemeinde Jesu, für uns als Gläubige? Ihr Lieben, das ist eine zentrale Frage. Warum ist Israel so wichtig für uns? Weil gerade Gemeinden, die etwas mit Israel zu tun haben, die stehen dann manchmal auch unter dem Vorwurf, ja, ihr seid Israel-Fans und Israel-Fanatiker und ihr seid solche, die Israel zu hoch erheben und so weiter und so fort. Und wir müssen da sehr konkrete Antworten geben. Und das, was ich heute sagen möchte, das ist ein Versuch auch, uns zu helfen, immer wieder neu darüber nachzudenken, welche Antworten geben wir auf die Frage, warum ist Israel so wichtig? So wichtig im Zusammenhang mit unserem Glauben, mit unserem Leben als Christen, mit unserem Verständnis Gottes, da hat Israel einen festen Platz. Ich möchte das versuchen, in einigen Punkten so ein wenig überblicksmäßig, so in einem großen Schwung, in einem Bogen versuchen deutlich zu machen und an einigen wenigen Punkten, das ist nicht vollständig. Aber es sind einige wichtige Dinge. Ich möchte euch einfach da wirklich um Aufmerksamkeit bitten, auch wenn nicht, dass jetzt einige abschalten und sagen, das ist schon so ein alter Hut, hören wir nicht mehr zu. Es ist wichtig. Gut, erster und wichtigste Punkt. Warum ist Israel so wichtig für uns? Der erste und wichtigste Punkt ist der. Gott hat dieses Volk Israel dazu erwählt, dass er, Gott, sich durch dieses Volk der ganzen Welt offenbart, wer er ist. Das ist ein langer Satz, aber man kann ihn sich nicht merken. Und das ist ein wichtiger Satz, den man als Erklärung geben muss, wenn Leute uns fragen. Weil Gott, es beginnt bei ihm, hat sich entschlossen, ein Volk zu erwählen, durch das hindurch, wie ein Kanal, er sich der ganzen Welt offenbart, wer er ist. Umgekehrt, ohne Israel würden wir alle in Dunkelheit leben. Ohne dass Gott das getan hätte, das war seine Wahl, wir können das nicht in irgendeiner Weise verändern, wären wir alle ohne Erkenntnis Gottes. Wir hätten nichts anderes als Erkenntnis, als das, was zum Beispiel der Apostel Paulus auch im Römerbrief schreibt, diese natürliche Gottesoffenbarung, nämlich, dass wir an den Werken Gottes in der Natur auch die Spuren Gottes sehen. Da erkennen wir, da ahnen wir, wer Gott ist. Aber wenn wir ihn kennenlernen wollen, und das ist ja das Ziel dessen, was Gott mit seiner Schöpfung vorhat. Nicht nur, dass sie eine Ahnung hat von ihm, sondern dass sie ihn kennenlernt und weiß, wer er ist. Dazu braucht es unbedingt Israel. Und ihr Lieben, das ist deswegen eine so wichtige Sache, weil wir eben von daher anerkennen müssen, dass Gott einen solchen Weg der Offenbarung gewählt hat. Dass er eben eine souveräne Entscheidung getroffen hat und dieses Volk nicht nur erwählt, sondern er hat es ja auch geschaffen. Er hat ja mit einem begonnen. Er hat etwas in die Wege geleitet und geschaffen mit diesem Abraham und seinen Nachkommen. Lasst mich das jetzt, diesen ersten Teil, so noch irgendwo konkretisieren und zuspitzen. Wenn man die Frage stellt, ja, wie hat sich denn Gott da durch dieses Volk hindurch offenbart, das ist ein Wort, das bitte ich euch auch euch zu merken, es ist ein Fremdwort, aber es hat eine ganz wichtige biblisch-theologische Bedeutung. Und zwar, das ist das Wort Inkarnation. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr das versteht, was damit gemeint ist. Was ich sagen möchte, der Weg, wie Gott sich durch das Volk Israel der ganzen Welt offenbart hat, war auf dem Weg einer Inkarnation. Inkarnation heißt auf Deutsch ins Fleisch kommen, Fleisch werden. Das heißt, etwas von dem unsichtbaren Gott und der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes geht ein in die weltliche Wirklichkeit. Göttliches und Weltliches kommen zusammen. Das Göttliche geht in das Weltliche ein, in einer Weise, dass es miteinander verbunden wird und auf diese Art und Weise zu einem Zeugnis wird für den lebendigen Gott hier auf dieser Erde. Also Gott hat nicht, wenn ich das jetzt einmal so bildhaft sehr vereinfacht darstellen möchte, da von oben vom Himmel herab irgendetwas dem Israeliten gesagt und sie haben es weitergesagt, sondern Gott hat sich mit diesem ganzen Volk inkarniert. Er hat sich in dieses Volk inkarniert. Er ist eingegangen in dieses Volk Israel. Ihr Lieben, wir kennen dieses Wort Inkarnation. Am meisten wird es gepredigt zu Weihnachten. Als Jesus Mensch wurde, da redet man von Inkarnation. Und das Wort ward Fleisch, erst im Johannes Kapitel 1. Da haben wir das in der Bibel dieses Wort, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit und so weiter. Das heißt, Gott wurde Mensch. Die Art und Weise, wie sich Gott offenbart hat, war eben, dass er in diese weltliche, menschliche Wirklichkeit so eingegangen ist, dass er ein Teil dieser Wirklichkeit geworden ist. Versteht ihr, das ist ganz wichtig. Die anderen, bei den anderen Religionen ist das so in dieser Form nicht der Fall, überhaupt nicht. Das, was mit dieser Inkarnation gemeint ist, ist eben, dass hier das Volk Israel als Ganzes, nicht nur Jesus, das Volk der Inkarnation ist. Das ist mir wichtig. Gott hat nicht nur in Jesus sich in diese Welt hineinbegeben und inkarniert ins Fleisch gekommen, in diese weltliche Wirklichkeit. Er ist schon von Abraham eingegangen in dieses Volk und ist Fleisch geworden, sichtbar, gestaltgewinnend, erkennbar, hörbar, fühlbar. Er hat angefangen mit einem Volk sich so zu verbinden, so in diese Wirklichkeit dieses Volkes, in die Geschichte dieses Volkes einzugehen und sich mit dieser Geschichte zu identifizieren, dass man an der Geschichte Israels den Gott des Universums kennenlernen kann. Ihr Lieben, das ist wichtig. Das ganze Volk Israel ist eine Inkarnation. Jesus ist der Höhepunkt in der Inkarnation. Da ist es personhaft geworden. Da ist der Sohn Gottes tatsächlich Mensch geworden und hat sich mit dem Menschsein so verbunden, dass es eine Einheit geworden ist. Und jetzt kann man an dem Menschen Jesus, damals wie er auf der Erde war, kann man sozusagen die Göttlichkeit und die Menschlichkeit Jesu nicht mehr voneinander trennen. Sie war eine Einheit. Diese Inkarnation, das Göttliche geht ein in das Fleischliche. Das ist das Wunder der Offenbarung Gottes. So hat sich Gott offenbart. Und zwar eben nicht nur bei Jesus, sondern in dem gesamten Volk Israel. Deswegen ist eigentlich jeder, der zum Volk Israel gehört, auch ein Zeuge der Inkarnation Gottes in dieser Welt. Nicht in demselben Sinne wie bei Jesus. Da ist es natürlich zu einem Höhepunkt gekommen und da ist es natürlich einzigartig. Aber im Grunde genommen, von Abraham weg bis zur Vollendung der Zeitalter, ist dieses ganze Volk Israel und jeder Teil des Volkes, ob er nun ein gläubiger Teil oder ein ungläubiger Teil des Volkes ist, ist an dieser Stelle nicht das Entscheidende. Er ist ein Teil der Inkarnation, eines Prozesses, den Gott eingegangen ist. Gott hat sich verbunden, hat diesem Volk zugesagt Dinge. Er hat sich identifiziert, so dass man sagen kann, wer auf Israel schaut, der sieht Gott. Und das ist sozusagen am höchsten herausgekommen in der Person Jesu. Wer auf Jesus schaut, der sieht Gott. Da ist es in Reinheit. In dem Volke Israel ist es nicht in dieser selben Reinheit, weil Israel ist ein sündiges Volk, so wie wir. Und trotzdem hat sich Gott mit dieser sündigen Welt in einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Volk, in einem bestimmten Land inkarniert. Also dann halten wir das fest, das ist wichtig. Für das Volk Israel als Ganzes ist eine Inkarnation der Offenbarung Gottes. Und so können wir tatsächlich an dem Volk Israel und an der Geschichte Israels erkennen, wie bei niemand anderem, keinem anderen Volk, wer der einzige Gott des Universums ist. Und Ausdruck dieser Inkarnation ist eben das Volk. Und der Höhepunkt ist Jesus. Und eine weitere Form der Inkarnation Gottes ist das, was wir alle zu Hause haben und hoffentlich täglich lesen, die Bibel. Ihr Lieben, die Bibel ist eine Inkarnation Gottes. Das Wort, das wir hier lesen, ist ein Wort, in dem sich Gott inkarniert hat, hineinbegeben hat, sich selber sozusagen Gestalt gegeben hat und zum lebendigen Wort Gottes wurde. Es gibt ja eine große Überlegung, auch eine philosophische Überlegung, was meint man eigentlich mit der Inspiration der Heiligen Schrift? Wie soll man sich denn das vorstellen, dass dieses Wort, das hier geschrieben wurde, in der Bibel von den verschiedenen Verfassern, dass es Wort Gottes ist. Und die einen reden von der wörtlichen Inspiration und meinen, ja, das ist so zu verstehen, dass Gott den Schreiber sozusagen in einen, ich sag's einmal ein bisschen leger, in einen Trance-Zustand versetzt hat und jetzt Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe hätte der Heilige Geist diesen einzelnen Schreibern eingegeben, was sie schreiben sollen. Und auf diese Art und Weise ist es Gottes Wort geworden. Da ist aber das menschliche Wort völlig herausgenommen. Ich glaube es nicht, das ist nicht Inkarnation. Ich glaube, es ist ein durch und durch hundertprozentig menschliches Wort. Nicht missverstehen bitte jetzt. Ein Wort, das von Menschen geschrieben wurde, mit ihrem Verstand, mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Glauben. Und jetzt kommt das Wunder der Inkarnation und in dieses Wort hinein, ohne dass wir das jetzt auflösen können durch Erklärungen, hat sich Gottes Wort in dieses Menschenwort inkarniert und hat sich durch die Führung, die Leitung, die Kraft des Heiligen Geistes in dieses Wort hineinbegeben und eine Einheit gebildet. Menschenwort und Gottes Wort in einer Einheit, das ist Inkarnation. Inkarnation löst das Menschliche nicht auf, sondern geht in das Menschliche ein und macht es zum Gotteswort. Ihr Lieben, dasselbe bei Jesus. Als Jesus auf die Erde kam, da war er Mensch und Gott zugleich. Er war hundertprozentiger Mensch und er war hundertprozentig Gott. Er war nicht 50% Mensch und 50% Gott. Das ist nicht das, was gemeint ist. Und so ist es auch mit dem Bibelwort. Es ist hundertprozentig menschliches Wort, von Menschen geschrieben, überlegt, formuliert. Und es ist hundertprozentig göttliches Wort. Das ist das größte Wunder, das sozusagen in der Offenbarung sozusagen geschehen ist. Inkarnation. Das ganze Volk In dem ganzen Volk, das heißt in der Geschichte des ganzen Volkes, hat sich Gott inkarniert, ist die göttliche Wirklichkeit in die menschliche eingegangen. In der Person Jesu findet die höchste Inkarnation statt. Der Sohn Gottes wird Mensch. Und er ist beides zugleich. Und das Wort Gottes, das die Frucht daraus ist, ist auch Inkarnation. Und wir Menschenwort und Gotteswort wird eine Einheit auf eine Art und Weise, die wir nicht mit unserem Verstand erklären können, aber wir müssen festhalten daran, es ist zugleich Menschenwort und es ist Gotteswort. Und in diesem Sinne ist es unfehlbar. Aber es bleibt Menschenwort. Und in dieses Menschenwort hat sich der Geist Gottes inkarniert mit dem Wort Gottes. Wort Gottes und Menschenwort bekommen eine Einheit, durch den Heiligen Geist geführt und geleitet und so weiter. Also ihr Lieben, das ist sozusagen ein Geheimnis, das man nur über Israel aussagen kann. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter auf einen Punkt, den ich dann noch zum Schluss kurz andeute. Ihr Lieben, als Christen aus den Nationen sind wir eingepfropft in den edlen Ölbaum Israel. Und nur dadurch, dass wir eingepfropft sind in den Ölbaum und Anteil gewinnen an dem, was sozusagen von Gottes Seite her Israel ist, wir Anteil bekommen an dieser Berufung, sind wir auch eine Inkarnation Gottes. Aber nur über Israel. Und durch diese Einpfropfung, ja, das geht auf uns über. Das ist das Geheimnis. Wenn wir sagen, Jesus in uns, das ist eine Inkarnation. Nicht in derselben Weise wie bei Jesus und wie er Mensch wurde, aber es ist dieselbe Art. Er ist sozusagen in uns, wird es weltliche Gestalt, nimmt es Fleisch an, das Wort Gottes. Und wir sind sozusagen ein Zeuge in dieser Welt dadurch, dass auch Gott sich in uns inkarniert hat. Er ist eingegangen in unsere Wirklichkeit. Wenn Paulus sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir, dann ist das Inkarnation. Jesus sozusagen ist in mir eingegangen und er lebt jetzt in mir. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist eine Einheit. Das ist nicht etwas, was da jetzt sozusagen irgendwie man auseinander dividieren kann, sondern das gehört zusammen. Wir sind eine neue Kreatur. Und in dieser neuen Kreatur sind wir diese Einheit zwischen Menschlichem und das, was an Göttlichem in uns hineingekommen ist, ohne dass wir daraus göttlich werden. Nie und nimmer. Aber wir sind eine Inkarnation. Das heißt, wenn Menschen uns begegnen, dann begegnen sie auch Jesus. Wenn sie uns sehen, sehen sie auch Jesus, weil er in uns inkarniert ist. In unserem, wie wir sind, wie wir uns benehmen. Hoffentlich, ja. Aber darum geht's, ihr Lieben. Okay. Also, das ist ein wesentlicher Punkt und das hat begonnen mit Israel. Und in der Geschichte Israels ist es natürlich so dargestellt und ist es so manifestiert, wie nirgendwo anders. Aber wir sind da mit hineingenommen worden durch diese Aufpfropfung auf den edlen Ölbaum. Nun, wenn ich jetzt frage, ich will drei kurze Punkte herausgreifen, was nun in diesem Prozess der Inkarnation Gottes offenbart hat. Weil ich gesagt habe, durch dieses Volk hat sich Gott offenbart der ganzen Welt. Was hat er denn offenbart? Ich sage drei wesentliche Punkte, das kann man sich auch sehr leicht merken. Das erste, man würde vielleicht gar nicht dran denken, aber ich sage es doch, das ist das erste. Er hat an dem Volke Israel offenbart die Sündhaftigkeit der Welt. Damit beginnt's. Ihr Lieben, wenn ihr die Geschichte Israels anschaut von Anfang an, es ist eine einzige Geschichte von Sünde. Da ist überhaupt nichts an dem Volk, wo wir sagen würden, das ist wirklich vorbildhaft. Ein besonderes Volk durch seine eigenen dieses Volk hat ja Gott erlebt wie kein anderes und ist in Sünde gefallen wie kein anderes. Es ist fast unglaublich manchmal, wenn man die Geschichten liest über Israel, zuerst noch die Teilung des Meeres und sie gehen hindurch und ein paar Tage später murren sie über Gott, wie wenn sie nie geben würde, weil sie gerade nichts zu essen haben oder so irgendwie. Verständlich, auf der einen Seite aber, ihr Lieben, das ist ein Sinn dessen, was Gott durch dieses Volk Israel zeigen wollte. Unsere Sündhaftigkeit vor Gott. So wie Israel ist, sind wir. Das ist Offenbarung. Durch Israel in die ganze Welt. Israel, durch Israel hält uns Gott einen Spiegel vor. Und sagt, schaut auf Israel. Dann seht ihr die Sündhaftigkeit des Menschen. Dann seht ihr die Rebellion des Menschen. Sogar des Menschen, dem sich Gott offenbart hat. Dann seht ihr den Ungehorsam des Menschen. Dann seht ihr den Stolz des Menschen. Dann seht ihr aber noch etwas, nämlich, dann seht ihr die Unfähigkeit des Menschen, aus seiner eigenen Kraft heraus den Willen Gottes zu tun. Sie hatten die 10 Gebote und die anderen Gebote und konnten sie nicht erfüllen. Das war Absicht. Versteht ihr? Das ist Offenbarung. Das heißt, an Israel hat Gott demonstriert die Erlösungsbedürftigkeit jedes Menschen, nicht nur des Juden. An Israel sehen wir einen Spiegel. Dieser Mensch, der da dargestellt wird, in einem Bund mit Gott sozusagen, ja? Er bedarf der Erlösung von hinten bis vorne. Er kann sich nicht selber erlösen, nicht durch seine besten Leistungen. Er ist gar nicht in der Lage, nach dem Willen Gottes zu leben. Die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen ist ein Spiegel, den uns Gott an Israel vorhält. Das Zweite, an dem Volke Israel offenbart uns Gott natürlich jetzt die Erlösung. Zuerst den Spiegel, und dann zeigt er uns die Erlösung selber. Und ihr Lieben, noch einmal, es ist wichtig, immer wieder die gesamte Geschichte dieses Volkes in den Blick zu bekommen, nicht immer nur Jesus. Jesus ist immer der Höhepunkt, ja? Wir sind so gewohnt als Christen, immer Jesus, wenn es um Erlösung geht, dann denken wir sofort an Jesus. Natürlich, er ist am Kreuz gestorben, niemand anderer. Aber er war Jude. Und ist als Teil eines Volkes gestorben. Und ist gestorben in einem Zusammenhang einer Geschichte, die Gott von Abraham bis zu Jesus hingeführt hat und von Jesus weiter bis zu seinem zweiten Wiederkommen. Und das Ganze ist Erlösung. Das ist der Höhepunkt der Erlösung. Aber die Erlösungsgeschichte Gottes, man sagt auch Heilsgeschichte Gottes, sie begann mit Abraham. Und ihr Lieben, jetzt gäbe es viele Beispiele, die ich anführen könnte, um zu zeigen, wie in der Geschichte von Abraham bis Jesus die Erlösung schon dargestellt wurde. Wie ein Schattenbild auf das Eigentliche hin. Ihr Lieben, es beginnt schon bei Abraham. Abraham bekam den unmöglichen Befehl von Gott, seinen Sohn zu opfern. Schon da leuchtet auf das Erlösungswerk. Es geht um ein Opfer. Und es war nicht Isaak, sondern ein Stellvertreter Isaaks, ein Lamm. Schon da hat Gott deutlich gemacht, das Gericht über die Sünde trifft nicht den Menschen, sondern einen Stellvertreter. Es trifft nicht Isaak, es trifft ein Lamm. Erleuchtet schon. Und wo ist es geschehen übrigens? Es ist geschehen auf dem Berg, wo Jesus gekreuzigt wurde, auf dem Berg Moria, wo der Tempel stand, wo Jesus dann auch hingerichtet wurde. Dort war die Opferung Isaaks, also die Nichtopferung Isaaks. Ihr Lieben, und dann die ganzen Opfervorschriften, die Gott dem Volke Israel gegeben hat, waren doch ein tägliches Bild durch Jahrhunderte hindurch. Dass Sünde durch ein Blutopfer eines Stellvertreters gesühnt wird. Es ist nicht das Blut eines Menschen. Es ist das Blut eines für den Menschen stellvertretend in einen Riss tretenden Tieres, durch dessen Blut Sünde zunächst einmal bedeckt wird, bis das eigentliche Lamm kommen wird, das dann auch das Passalamm genannt wird. Dieses fehlerlose Lamm, dieser fehlerlose Christus, der dann hingerichtet wurde als Stellvertreter für uns. Ihr Lieben, es verging kein Tag in Israel, in dem nicht, ohne dass natürlich das Volk Israel das in dieser Klarheit schon wusste, sondern natürlich im Nachhinein können wir das sagen, ein Hinweis kam auf die Erlösung, ein Schattenbild. Alles hat Gott hingelenkt, bis die Zeit erfüllt war. Und dann kam Jesus. Und er kam, um sein Leben zu geben. Und die Erlösung fand statt. Ihr Lieben, diese Erlösung ist noch nicht zu Ende. Wir warten noch auf die Erlösung, auf die letzte Erlösung. Wir sind schon erlöst, es ist alles schon getan für uns, aber wir leben noch in dieser Welt, wir leben noch in einem sündigen Zustand. Wir kennen noch Krankheit und Leid, wir sind noch nicht in dem Maße erlöst, wie dieses Erlösungswerk am Kreuz eigentlich seine Ausrichtung hat. Das kommt erst. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir es glauben, dass das, was Gott getan hat, auch in der Zukunft uns in die letzte Erlösung hinbringen wird. Das ist ein Glaubenssatz im Moment, ihr Lieben. Dass wir alle durch das Blut Jesu, die wir Jesus angenommen haben, in den Himmel kommen und sozusagen dann in Ewigkeit bei ihm sind, wo es kein Leid mehr gibt, keinen Schmerz mehr gibt, ein neuer Himmel, neue Erde und so weiter. Das ist erst die Vollendung. Das heißt, es ist eine Geschichte, die Erlösung. Es ist noch nicht alles fertig. Und dafür, ihr Lieben, hat Gott ein Volk erwählt. Bis zur Vollendung gebraucht er dieses Volk. Ich sage dann gleich noch ein paar Worte über die Rolle Israels in der Vollendung. So wie am Anfang, von Abraham bis zur Zeit Jesu und in der Zukunft. Immer hat Israel eine Rolle in dem Erlösungswerk Gottes in dieser Welt. Und ihr Lieben, ein drittes zu dem, was hat Gott offenbart? Er hat offenbart das Ziel, was er mit uns als Menschen im Sinne hat, nämlich mit jedem Menschen einen Bund einzugehen. Die Art der Beziehung zwischen ihm und uns ist an dem Beispiel Israels, an dem Zeugen sozusagen Gottes in dieser Welt deutlich. Deswegen hat Gott einen Bund mit Israel geschlossen. Um mit diesem Bund deutlich zu machen, die Beziehung, die er sich wünscht, nicht nur mit Israel, sondern durch Israel hindurch, mit allen Menschen, ist ein Bund. Menschen, die nicht in einem Bund leben mit ihm, die gehören nicht ihm. Denen mangelt noch ein großer Teil von Gottes Erkenntnis. Gottes Erkenntnis heißt nicht, aha, jetzt weiß ich, wie Gott ist oder was er für mich getan hat, sondern Gottes Erkenntnis heißt, ich weiß, dass er mit mir eine persönliche Bindung eingehen möchte. Das heißt, dass er möchte, dass ich mit meiner Entscheidung mein Leben an ihn binde. Das ist was ganz anderes, wie nur über jemanden etwas wissen. Viele Menschen glauben, dass es genügt, wenn sie ein bisschen mehr Erkenntnis haben über Gott oder irgendwie, das genügt schon. Nein, Gott will, dass wir unser Leben binden an ihn. Und er hat damit angefangen. Ihr Lieben, das ist so schön, gerade bei Israel. Bei Israel und der Bundesgeschichte ist deutlich, da hat Gott angefangen. Er hat den ersten Schritt gesetzt in Richtung Bund. Er hat den Abraham ausgewählt und hat gesagt, ich will mich mit dir verbinden. Und es war die Antwort des Abraham notwendig, aber der Ausgangspunkt kam von Gott. Er hat souverän sich in diesen Bund zu Abraham hineinbegeben und hat von sich aus diesem Abraham ganz eindeutige Versprechungen gemacht, an die er sich gebunden hat. Gott bindet sich an uns. Und darum will er auch, dass wir uns an ihn binden. Jede Beziehung zu Gott, die nicht ein Bund ist, ist nicht die Beziehung, zu der wir geschaffen wurden. Wir sind geschaffen zu einem Bund mit Gott. Deswegen ist die ganze Geschichte Gottes mit Israel eine Bundesgeschichte. Deswegen heißt die Bibel Testament und das heißt Bund. Und das zeigt er am deutlichsten in dem Volk Israel. Da lässt sich jetzt noch vieles sagen, aber einen Aspekt möchte ich noch sagen. Das eines der entscheidenden Kriterien beim Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, ist die Offenbarung seiner Treue. Ihr Lieben, das ist etwas äußerst Großbares. Gott erweist sich als der treue Gott, der zu seinen Verheißungen und Bund steht. Sogar dann, wenn Israel schuldig wird. So offenbart sich Gott auch uns. Wer einen Bund mit ihm eingeht, der kann sich auf diesen Bund verlassen, auch wenn wir schuldig werden an diesem Gott. Wir fallen nicht heraus aus diesem Bund, wenn wir sündigen. Nicht, dass es egal ist, ob wir sündigen, das ist ein ganz anderes Thema. Sondern es ist nur wichtig, die Bundestreue Gottes ist etwas Unglaubliches, die uns hinwegtragt, hinübertragt durch dieses ganze Leben, das immer noch gekennzeichnet ist, auch bei uns als Christen von Sünde, in der Treue Gottes. Und so wie Gott dem Volk Israel gesagt hat, ich will mich mit dir in Treue verloben, für alle Zeiten, so sagt er es auch zu jedem von uns. Da ist Israel wieder ein Beispiel. Und an ihm können wir sehen, er hat das Volk oft gerichtet. Er hat es aber nie von sich weggestoßen. Die Treue Gottes gilt jetzt doch. Obwohl so viele Jahrhunderte hindurch die Mehrheit des Volkes immer wieder sozusagen auch Gott verlassen hat, andere Götter angehängt ist und so weiter und so weiter und so fort. Aber seine Treue hält. Und das gilt auch für uns. Wir sind aufgepfropft auf diesen Baum und wir haben Anteil an der Bundestreue Gottes. Ihr Lieben, die Treue Gottes. Wer könnte mehr davon erzählen als Israel? Weil es eine Geschichte ist von 4000 Jahren der Treue Gottes. Wenn ich erzähle, wie Gott mir treu war, dann sind es vielleicht 40, 50 Jahre. Wenn ich in die Bibel schaue, sind es 4000 Jahre. Das ist eine andere Qualität von einer Art und Weise der Bezeugung dessen, was Treue meint. Bund und Treue gehören zusammen. Jetzt noch zwei Punkte, relativ schnell. Das erste von diesen beiden Punkten ist, ich habe schon erwähnt, dass Israel deswegen so wichtig ist, weil es auch in der Zukunft, das was noch vor uns liegt, nämlich die Vollendung der Erlösung, weil auch da Israel eine Hauptrolle spielt. Und wenn Israel eine Hauptrolle spielt aus dem Wort Gottes heraus, wie er es sagt, ist es wichtig, dass wir das akzeptieren, erkennen, unterstützen. Das, was in der Zukunft Gott an Israel tun will, zur Vollendung des Heils für die ganze Welt, bedarf unserer Unterstützung. Gott möchte, dass wir uns auf seine Seite stellen und sozusagen ihm helfen, so wie er uns das sagt, damit er an Israel alles vollenden kann, was zur Vollendung des Heils dient. Und ihr Lieben, wir wissen, die Vollendung hat etwas zu tun mit dem zweiten Wiederkommen Jesu. Und für das zweite Wiederkommen Jesu gibt es Voraussetzungen. Zum Beispiel, dass Israel wieder zurückkehrt in sein Land. Zum Beispiel, dass Israel von dem Heiligen Geist so ergriffen wird, dass es zu einer geistlichen Wiederherstellung Israels kommt. Das heißt, dass Israel seinen eigenen Messias erkennt. Durch eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, sie hat schon begonnen. Es gibt heute mehr an Jesus gläubige Juden, als damals zur Zeit Jesu. Am Anfang. Es hat 1800 Jahre hindurch kaum einen Juden gegeben. Man hat nicht einmal gewusst, ob er ein Jude ist, weil er ja sozusagen gar nicht Jude sein durfte, wenn er an Jesus geglaubt hat. Aber mit dem Ende des 19. Jahrhunderts begann eine Bewegung. Und Gott hat unter seinem Volk angefangen, den Geist Gottes auszugießen. Das ist ein Prozess. Wir sind schon mittendrin. Es gibt vielleicht 300.000 Juden in der ganzen Welt, die an Jesus glauben. Schätzung. Ihr Lieben, das ist unfassbar im Zusammenhang mit den vergangenen Jahrhunderten. Die geistliche Wiederherstellung Israels, dass sie hineinfindet, in ihre letzte Berufung beginnt. Und davon redet ja auch Paulus, dass am Ende ganz Israel errettet wird. Und das wird sein wie Leben aus dem Tode. Das wird eine Explosion von Leben sein. Ich glaube, das wird eine Weltevangelisation auslösen, wie sie nie gegeben hat. Hat mit Israel zu tun. Und wir dürfen Zeuge sein, diesem Volk, für ihren eigenen Messias. Nicht aggressiv, aber zeugnishaft. Für ihren Messias. Und er ist dabei, zurückzukommen. Das ist nicht mehr ferne. Und wir dürfen sie eifersüchtig machen, so wie Paulus es sagt und so weiter. Und ihr Lieben, in diesem ganzen Prozess, dass da Jesus wiederkommt und er alles vorbereitet in seinem Volk, das hat ja den Sinn, Jesus kommt nach Jerusalem. Und von dort wird er als König dieser Welt über die ganze Welt regieren, in seinem Volk, als König seines Volkes. Und er kommt dann, hat Jesus selber gesagt, wenn sein eigenes Volk ihn willkommen heißt und sagt, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wenn sie ihm zujubeln, weil sie ihn als Messias erkannt haben. Und es beginnt bereits. Jesus gebraucht sein Volk, weil von Jerusalem aus wird er die Welt regieren. Mit seinem eigenen Volk Israel. Es wird zum Segen werden für die ganze Welt wie nie zuvor. Und darum heißt es ja auch in Jesaja 2 für diese Zeit, und Weisung wird ausgehen aus Zion. Und das Wort des Herrn wird ausgehen von Zion. Und alle Nationen werden nach Israel zum Berge Zion pilgern, um das Wort des Herrn zu empfangen. Ihr Lieben, da ist die Vollendung des Heils in ein neues Stadium getreten. Und das hat mit Israel zu tun. Und wenn wir dieses Volk im Blick haben, auch in dieser Weise, dass wir sagen, wir wollen Handlanger sein Gottes, damit er mit seinem Volk zum Ziel kommt. Denn wenn er mit einem Volk zum Ziel kommt, wird er wiederkommen. Das hat eine Auswirkung für die ganze Welt, für uns selbstverständlich. Und ihr Lieben, das Letzte, ich habe das auch schon angedeutet, ist, dass Israel deswegen so wichtig ist für uns, weil in dem Volke Israel hat Gott einen edlen Ölbaum gepflanzt. Und diesen edlen Ölbaum ist unsere Heimat. Das ist Gottes Wahrheit. Und ihr Lieben, wer den edlen Ölbaum Israel nicht als seine Heimat sieht, als Einzelne, als Gemeinde, als Kirchen, der ist ohne Identität. Ihr Lieben, das ist das Wesentliche an diesem Ölbaum. Nicht nur, dass wir, das habe ich schon gesagt, dass wir Anteil bekommen an dem ganzen Glaubenserbe Israels, dadurch, dass wir aufgepfropft sind. Wir sind aufgepfropft und deswegen ist auch Abraham unser Vater. Wir sind aufgepfropft, deswegen sind auch die Verheißungen, die Gott an Israel gegeben hat, unsere Verheißungen. Wir sind aufgepfropft, deswegen ist das geschriebene Wort, von Juden geschriebene Wort, auch unser, das Wort Gottes für uns. Das hat alles mit dieser Aufpfropfung zu tun. Wir bekommen Anteil. Nicht, wir nehmen es ihnen weg, das ist Ersatztheologie, das ist teuflisch. Sondern wir sind dazu gekommen. Aber was noch wichtiger ist, wir bekommen dadurch Anteil an den Wurzeln. Und Wurzeln heißt Identität. Ihr Lieben, das ist das, worum es momentan in dieser Geschichte der Welt von Gott her mit den Christen geht, dass sie verstehen lernen. Das ist ein wesentliches Kennzeichen der Braut Christi für die Endzeit. Dass sie verstehen lernen, nämlich die Christen aus den Nationen, aus den Heidenvölkern, dass ihre Heimat, dass ihre Identität der edle Ölbaum Israels ist. Der edle Ölbaum Israels ist sozusagen die Glaubensgeschichte Gottes mit seinem Volk. Das sind die Gläubigen aus Israel. Es sind aus diesem Baum einige ausgebrochen durch Unglauben, sagt Paulus. Sie werden aber wieder eingepfropft werden. Es ist der glaubende Teil Israels, der den edlen Ölbaum repräsentiert, das nur in Klammer. Aber wichtig ist, ihr Lieben, wir müssen verstehen lernen, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserer Ausformung unseres Glaubens, in unserem Gemeindeleben, dass wir in einem jüdischen Stall eingepfropft sind. Das heißt nicht, dass wir mit Kippa herumlaufen und Gebetsschal und lauter Zeichen Israels tragen. Das ist nicht gemeint. Das ist eine Herzenssache. Nämlich, dass wir sozusagen verstehen lernen, dass unsere Identität, das, was uns von Anfang an ausmacht, etwas zu tun hat mit dem, was Gott in Israel und durch das Volk Israel in diese Welt gebracht hat und uns mit diesem Teil Israels aufs Engste verbindet. Darum sind die Gläubigen aus den Juden, aus dem jüdischen Volk und die Gläubigen aus den Heiden, das ist der Leib Christi. Der Leib Christi ist niemals nur die Gläubigen aus den Heiden. Und wenn der gläubige Teil aus den Juden fehlt, dann ist die Braut Christi nicht bereitet. Dann ist sie gar nicht vorhanden. Dann ist sie amputiert. Und das hat eine unglaubliche Auswirkung. Ihr Lieben, es ist wichtig für einen Katholiken, dass er verstehen lernt, dass seine Wurzeln nicht Rom sind, nicht der Papst, nicht die katholische Glaubenstradition, sondern der edle Ölbaum Israels. Es ist wichtig für einen Protestanten, dass nicht Wittenberg oder Luther oder Zwingli oder Calvin oder die Reformation die Heimat ist, die Identität ist. Das ist Jerusalem. Es ist Jesus und durch Jesus hindurch, der ja Jude war, geht es zurück bis Abraham, der edle Ölbaum. Es ist wichtig für jede Freikirche dieser Welt, dass nicht die Gründer dieser Freikirchen die Identität ausmachen. Wie auch immer sie heißen, welche Bewegungen sie auch immer gegründet haben, ob es Pfingstler sind oder Baptisten oder solche wie wir. Unsere Identität geht ganz weit zurück. Und wir müssen das genauso lernen. Ja? Unsere Identität geht zurück auf den edlen Ölbaum. Und dort treffen wir uns. Wenn wir uns dort treffen und ein Verständnis entwickeln, was das heißt für uns, dann ist die Zeit nahe für das Kommen Jesu. Paulus sagt, ganz Israel wird errettet werden. Und er bringt das in einen Zusammenhang mit, dass die Fülle der Heiden eingegangen ist. Ich werde nicht müde, das zu betonen, wenn mir das so wichtig ist. Es heißt nämlich dort genau genommen, und eine gewisse Decke ist über Israel gelegt worden, heißt es dort. Ja, ein Geist der Betäubung, kann man noch genau übersetzen, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und dann kommt ein Wörtchen, das man immer überliest, nämlich, dann heißt es, so wird ganz Israel gerettet. Das heißt nicht, dann wird Israel gerettet, sondern so. Das heißt, auf diese Weise, dass die Nationen zur Fülle kommen. Und es wird natürlich oft immer nur verstanden, das Wort Fülle, das heißt auf Griechisch Pleroma, die Vollzahl. Also bis die letzte Zahl der Heiden, die von Gott geplant ist, gerettet ist, sozusagen aus der Heidenwelt, die Gläubigen zusammengesammelt sind, dann wird Israel gerettet werden. Nein, ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Es hat etwas vielleicht mit Zahl zu tun, aber das ist nicht unser Interesse, da zu zählen. Sondern das Wort Pleroma hat viel eine tiefere Bedeutung. Pleroma heißt auch nämlich Vollgestalt. Bis die Gläubigen aus den Heidenvölkern ihre volle Gestalt gewinnen, zum Pleroma kommen. Wenn sie zum Pleroma kommen, wenn sie in die Vollgestalt, also in die Gestalt, so wie Gott sie sich gedacht hat, die Christen aus den Nationen, dann wird etwas geschehen, was auf die Juden eine Auswirkung hat. So, wenn sie zur Vollgestalt kommen, wird Israel gerettet und eifersüchtig gemacht. Und das kann ja nur heißen, wenn die Heiden Christen verstanden haben, und das ist Vollgestalt, dass sie auf dem edlen Ölbaum Israels aufgepropft sind und als solche ein Zeugnis sind für das noch ungläubige Volk Israel. Wenn sie in dieser Vollgestalt gekommen sind, so in dieser Form werden sie überzeugend werden, vom Geist Gottes betrieben, auf das jüdische Volk, und das wird auslösen, dass der Geist Gottes, wenn er fällt auf Israel, dass es dann dazu kommt, dass ganz Israel gerettet wird. Und ihr Lieben, die Menschen, die am meisten Anteil hatten, dass jetzt schon Juden zum Glauben kamen, waren alles Christen, die hatten ein Verständnis für Israel. Die lebten in einer gewissen Weise schon in der Vollgestalt. Die haben das Wort Gottes ernst genommen, ein Zinzendorf, der sehr stark da von Gott gebraucht wurde in den Anfängen für die messianische Bewegung. Er liebte Israel. Er kannte das Wort Gottes. Er wusste davon, was es heißt, auf den edlen Ölbaum aufgepfropft zu werden. Es sind nicht die Christen, die sich abschneiden oder abgeschnitten haben von Jesus und die Juden, als die Gottesmörder bezeichnet haben. Nicht die werden Israel reizen. Nicht darin wird die Vollgestalt sein, sondern die Vollgestalt wird sein, wenn durch die ganze heidnische Christenheit, also die Christenheit aus den Heidenvölkern meine ich, wenn da eine Bewegung, und sie ist bereits im Gange, dass sie zur Vollgestalt kommt. Versteht ihr, Vollgestalt heißt nicht nur, dass wir ganz eng mit Jesus zusammenleben, das ist natürlich die Voraussetzung, aber dass wir, je näher wir zu Jesus kommen, auch näher dem Volk Israel kommen. Und zu einem tieferen Verständnis der Bedeutung Israels und dessen, was es heißt, aufgepfropft sein zu sein. In einer Einheit zwischen den Gläubigen aus den Juden und den Gläubigen aus den Heiden zu leben. Das ist die Braut, die sich Jesus wünscht. Und diese Braut wird es sein, die er zu dem Hochzeitsmahl führt. Darum ist Israel wichtig. Okay, gibt's noch vieles? Amen.